Lieber Zuschauer, schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast und dass wir uns wieder gemeinsam ein bisschen Gedanken machen können über das, was es heißt, was die Bibel uns über Gott sagt. Ich weiß nicht, wie es dir mit Stammbäumen geht. Hast du daheim einen schönen Familienstammbaum? Vielleicht etwas, das du selber mal recherchiert hast oder etwas, auf das du zurückgreifen kannst. Für manche sind Stammbäume furchtbar interessant. Ich erinnere mich, als ich noch ein Kind war, wir hatten viele Fotoalben. Meine Mutter hat es geliebt, Fotoalben zu machen. Und in eines von diesen großen Fotoalben, die es damals noch gab, da hat meine Cousine hinten, sie konnte wunderschön zeichnen. Ich glaube, sie kann es immer noch, ich habe es aber schon lange nicht mehr gesehen. Und sie hat dort hinten einen wunderschönen Baum reingemalt. Meine Eltern haben das genutzt, um da einen Familienstammbaum draus zu machen. Haben da kleine Fotos, diese Passfotos aufgeklebt, die Namen dazu geschrieben, Geburtsdaten. Und ich hab gerne diese letzte Seite im Fotoalbum aufgemacht. Zugegeben, früher hauptsächlich wegen dem schönen Bild. Der Baum hat mir echt gefallen. Und ich weiß, wie viel Arbeit da drin gesteckt hat. War einfach genial. Aber als ich älter geworden bin, da gab es so einen entscheidenden Moment, als Stammbäume auch für mich interessant wurden. Ich war während meinem Zivildienst in Darmstadt bei ADRA und als ich dort einmal in die internationale Gemeinde gegangen bin, ich erinnere mich, wie ich dort saß, ich kannte niemanden und etwas, das ich sehr schön fand, man kam gleich zu mir als Gast und man hatte ein Gästebuch in der Hand. Ich sollte mich eintragen. Und ich habe mich einfach eingetragen mit meinem Namen Roman Wiens und in dem Moment sehe ich, wie die Person, die das Gästebuch hält, mich so ein bisschen seltsam anschaut. Ich dachte mir schon, irgendwie komisch. Sollte ich sie kennen? Assoziiert sie etwas Unangenehmes mit dem Namen? Nach dem Gottesdienst kam gleich eine junge Frau auf mich zu. Hat gemeint, stimmt es, dass du dich vorhin mit deinem Namen Wiens eingetragen hast? Ich sagte, ja, das ist mein Name. Sie gemeint, du musst wissen, mein Name ist auch Wiens. Aber mein Vater ist als Kind mit wenigen Jahren vollweise geworden. Und er erinnert sich nur noch an den Namen seines Vaters. Das heißt, mein Stammbaum endet mit meinem Großvater und mehr weiß ich nicht. Und jetzt war die Hoffnung da, dass ich vielleicht ein Verwandter bin, ein Verlorengegangener und dass ich vielleicht ein bisschen Licht in das Ganze bringen kann. Ihr Stammbaum endete, zumindest väterlicherseits, mütterlicherseits wusste sie mehr, aber väterlicherseits endete es mit ihrem Großvater, von dem sie nur den Namen kannte. Mehr nicht. Und ich weiß noch, wie dieser Zettel dann durch die ganze Verwandtschaft ging. Und man hat nachgeschaut, ob man diese Person kennt. Und es kam raus, verwandt waren wir nicht. Aber mein Opa kannte ihren Opa. Er war bekannt, aber nicht verwandt. Stammbäume können spannende Geschichten aufdecken. Stammbäume können dann interessant werden, wenn sie uns betreffen. Aber vielleicht geht es dir manchmal wie mir damals im Geschichtsunterricht. Wenn diese Abfolgen, wer wann gelebt hat und was er getan hat, wenn einen das nicht betrifft, dann ist das nicht besonders interessant. Manchmal sogar einschläfernd. Ich glaube, der Geschichtsunterricht, das war der einzige Unterricht, in dem ich einmal den Moment hatte, dass ich fast im Unterricht eingeschlafen wäre. Und zwar genau so ein Moment, als wir die Abfolge von Königslisten angeschaut haben. Normalerweise suche ich mir sehr genau aus, was ich in der Bibel lese. Aber es gibt Zeiten, da versuche ich einem Bibelleseplan zu folgen, damit ich mal wieder alles lese und nicht Dinge überspringe und vielleicht Dinge verpasse. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie ich das erste Mal einen Bibelleseplan verfolgt habe. Und die ersten Verse der Bibel, oh, die waren spannend. Wie man gelesen hat, wie Gott die Erde geschaffen hat, wie man gelesen hat, wie Gott mit den Menschen umging, nachdem sie den ersten gravierenden Fehler gemacht haben. Wie man lesen konnte, was die Folgen waren. Der erste Mord, den die Menschheit erlebt hat. Das war noch zwischen Brüdern. Und dann kam der Moment im ersten Buch Mose Kapitel 5. Ein Stammbaum. Und ich stand vor der großen Entscheidung. Werde ich wie gewohnt den Stammbaum überspringen oder tue ich es mir an? Ich habe es mir angetan. Und deshalb möchte ich euch genau dasselbe erleben lassen. Ich möchte, dass du genauso wie ich damals mitleidest. Lass mich ein paar Verse aus dem Stammbaum vorlesen. Im ersten Buch Mose, Kapitel 5, da möchte ich vor allem die Verse 1 bis 9 lesen. Und dann überspringen wir einen Teil, weil es sehr, sehr wiederholungsbedürftig ist, sehr repetitiv. Und dann werde ich in Vers 20 wieder einsetzen. Ich lese dann Kapitel 5 ab Vers 1. Dies ist das Buch der Generationenfolge Adams. An dem Tag, an dem Gott Adam erschuf, als Mann und Frau schuf er sie. Und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch an dem Tag, als sie geschaffen wurden. Und Adam lebte 130 Jahre und erzeugte einen Sohn, ihm ähnlich, nach seinem Bild, und gab ihm den Namen Seth. Und die Tage Adams, nachdem er Seth gezeugt hatte, betrugen 800 Jahre. Und er zeugte Söhne und Töchter, und die Tage Adams, die er lebte, betrugen 930 Jahre, und er starb. Und Seth lebte 105 Jahre und zeugte Enosch. Und Seth lebte, nachdem er Enosch gezeugt hatte, 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, und alle Tage Seths betrugen 912 Jahre, und er starb. Und Enosch lebte 90 Jahre und zeugte Kenan. Dann überspringen wir einen Teil. Vers 20. Und alle Tage Jareds betrugen 962 Jahre, dann starb er. Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuschalach. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuschalach gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs betrugen 365 Jahre und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Und Methuschalach lebte 187 Jahre und zeugte Lamech. Und Methuschalach lebte, nachdem er Lamech gezeugt hatte, 782 Jahre und zeugte Söhne. Und warum geht es genauso weiter, wie es vorher war? Da kommt dieser einschläfernde Rhythmus. Immer wieder das Gleiche. Deshalb haben wir den Mittelteil übersprungen. Es ist exakt die gleiche Wortfolge. Er lebte so und so lange, zeugte Söhne und Töchter in dem Alter, lebte danach noch so lange und er lebte so lange insgesamt. Und dann kommt endlich der Moment, in dem dieser Rhythmus unterbrochen wird. Ich werde wieder wach. Ich stolper über diesen Moment in Vers 21, als Henoch erwähnt wird. Und danach geht es genauso weiter wie vorher. Jetzt, wo ich wieder wach bin, da möchte ich mehr über diesen Mann wissen. Und ich blätter vor und zurück und Henoch wird nicht weiter erwähnt. Genau genommen wird Henoch nur dreimal in der Bibel erwähnt. Hier, in diesem Stammbaum, im Hebräerbrief durch Paulus in Kapitel 11, Vers 5. Und Judas erwähnt ihn in seinem Brief, den er geschrieben hat. Ein Kapitel, es hat eigentlich nur ein Kapitel. Aber in seinem Brief in den Versen 14 und 15. Henoch sticht hier vollkommen aus dem Rahmen. Man wird wieder wach, man ist da, man ist neugierig. Und dann wird man damit fast allein gelassen. Das ist übrigens der Grund, warum diese Stammregisterfolgen so repetitiv sind. Ich möchte dich herausfordern, vielleicht für nachher, überspring die Stammbäume nicht. Es lohnt sich. Es gibt noch einige andere spannende Stellen, wo dieser typische Rhythmus unterbrochen wird und genau das der Effekt sein soll. Man soll wachgerüttelt werden, man soll drüber stolpern, damit man merkt, was die Unterschiede sind. Damit man merkt, was diese Person hervorhebt. Lass uns an der Stelle nochmal einen Schritt zurückgehen. Lass uns an der Stelle kurz sammeln, was wir hier in diesem Stammbaum sehen. Normalerweise würde ich hier versuchen, ins Gespräch zu kommen. Mich würde interessieren, was dir auffällt. Mach das vielleicht, dass du dir jetzt einen Moment überlegst. Was ist dir in diesem Stammbaum aufgefallen? Was war besonders? Was sticht heraus? Ich werde auf jeden Fall mit dir teilen, was mir aufgefallen ist. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass dieser Stammbaum nicht mit Adam beginnt. Der Stammbaum beginnt mit Gott. In diese Folge von Vätern setzt Gott sich quasi als den ersten Vater. Er möchte diesen Stammbaum beginnen. Es fällt auch auf, dass diese Menschen hier alle sehr, sehr alt geworden sind. Etwas, das wir heute in diesem Umfang definitiv nicht mehr haben. Es fällt auf, dass sie alle Väter sind. Das scheint fast sogar das kennzeichnende Merkmal für sie zu sein. Denn über die meisten von den erwähnten Männern hier im gesamten Stammbaum im Kapitel 5, von den meisten wissen wir tatsächlich nur den Namen, wie alt sie geworden sind und dass sie Väter waren. Mehr wissen wir nicht über sie. Sie werden sonst nicht mehr erwähnt. Es fällt auf, dass Henoch an der Stelle wirklich vollkommen aus dem Rahmen fällt. Und es fällt auf, dass es danach genauso weitergeht wie vorher. Und in dem Moment stellt man sich Fragen. Wenn man hier tatsächlich diesen Stammbaum liest, wenn man drüber stolpert, dann kommen einem natürlicherweise Fragen. Wer war dieser Mann? Wer ist Henoch? Was heißt es, er war nicht mehr? Denn da wird nur erwähnt, er war nicht mehr, denn Gott hat ihn hinweggenommen. Und was heißt es, er wandelte mit Gott? Diesen drei Fragen möchte ich ein bisschen nachgehen. Das erste Spannende ist, auch wenn hier nicht viel über Henoch erzählt wird, wir können trotzdem insgesamt mit diesen drei Stellen, die Henoch erwähnen, können wir ein bisschen über ihn und seinen Charakter, über sein Wesen, über seine Zeit Rückschlüsse ziehen. Henoch, ihn zeichnete aus, wie zum Beispiel Paulus es hervorhebt im Hebräerbrief, in Kapitel 11, wo er die Glaubenshelden erwähnt und hervorhebt, was ihre Beziehung mit Gott bedeutet. In Vers 5 erwähnt er Henoch und an der Stelle sagt er, denn er hat von Gott selber das Zeugnis bekommen, dass er ihm wohlgefällt. Und deshalb musste er den Tod nicht sehen. Wie würdest du dich fühlen, wenn Gott dir so ein Zeugnis ausstellt? Stell dir vor, jemand würde so über dich reden, dass er sagt, über ihn, über sie hat Gott selber das Zeugnis gegeben, das ist jemand, der mir gefällt. Das ist jemand nach meinem Herzen. Das ist jemand, an dem ich wohlgefallen habe. Henoch teilt das Zeugnis mit dem Vorbild schlechthin, mit Jesus selber. Auch von ihm sagt Gott bei seiner Taufe, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und was bedeutet es, wenn Gott an jemandem wohlgefallen hat? Was zeichnet so einen Menschen aus? Wenn du dir Gedanken über Jesus machst, wenn du die Geschichten über Jesus durchliest, dann fällt auf, dass Menschen sich in seiner Anwesenheit eigentlich wohlgefühlt haben. Sie haben seine Gegenwart gesucht. Sie wollten bei ihm sein. Es tat einfach gut, bei ihm zu sein. Vielleicht kennst du solche Menschen. Solche Menschen, die nicht mal was sagen müssen, die nichts tun müssen, aber es tut einfach gut, in ihrer Anwesenheit zu sein. Es gibt irgendwie so Ruhe. Man kann auftanken, obwohl dann nicht wirklich was passiert. Die Menschen strahlen das einfach aus. So jemand wird Henoch gewesen sein. Er hat von Gott das Zeugnis bekommen, dass er ihm wohlgefällt. Wenn wir dann die beiden Verse im Judasbrief lesen würden, das kannst du für dich gerne tun. Judasbrief, die Verse 14 und 15, da wird erwähnt, dass er Prophezeiungen hatte. Henoch war ein Prophet. Gott hat durch ihn gesprochen. Das wird zum Beispiel auch an seinem Sohn deutlich. Methuschalach, derjenige, der am längsten gelebt hat, von dem, was wir in der Bibel überliefert haben. Wenn man den Namen dieses Sohnes versucht zu übersetzen, denn Namen hatten damals viel mehr Bedeutung als heute. Heute sucht man sich Namen vor allem aus, ob's schön klingt oder nicht. Oder ob sie in gewissen Registern stehen und mit komischen Sachen assoziiert werden. Aber damals hat man versucht, Namen mit Bedeutung zu geben. Und Methuschalach, der Name übersetzt, bedeutet so viel wie, wenn er stirbt, dann kommt es. Und wenn man diesem Register folgt, als Methuschalach gestorben ist, kam die Sintflut. Das heißt, Henoch wusste von der Sintflut bereits vor der Geburt von seinem Sohn. Und in dem Namen hat er diese Prophezeiung mitgegeben. Was leider auch Aussagen darüber macht, wie die Zeit war, in der Henoch gelebt hat. Es fällt leicht, zurückzuschauen und zu sagen, ach, er hat es doch viel leichter gehabt. Hat er es wirklich leichter? Das war die Zeit, in der Gott gesagt hat, das Trachten der Herzen von ihnen ist immer nur böse. Das tat Gott so weh, dass er gesagt hat, ich will sie nicht länger leiden sehen und Sünde muss Konsequenzen haben. So dass er sich entschieden hat, die Sintflut zu senden, Gericht zu halten. In dieser Zeit hat Henoch gelebt. Als ein Mann, der Gott wohl gefiel, bei dem sich andere wohl gefühlt haben, der ein Prophet Gottes war. Aber der auch keine Angst davor hatte, deutliche, harte Worte zu sprechen. Andern angenehm zu sein, bedeutet nicht immer nur, ihnen Honig ums Maul zu schmieren. Echte Freunde werden einem auch sagen, wenn Dinge nicht mehr so schön sind. Sie werden einen darauf ansprechen, wo Dinge korrigiert werden sollten. Ich erinnere mich an einen meiner besten Freunde und einen Moment, in dem ich explodiert bin. Und ich bin rausgerannt und er ist mir hinterhergelaufen. Und als er mich eingeholt hat, hat er nicht gesagt, sag mal, geht's dir gut? Ist alles okay bei dir? Du wurdest einfach nur missverstanden. Nein, er hat mich angeschaut und hat gesagt, Roman, meinst du im Ernst, dass das okay war? Oder denkst du nicht, dass du da gerade eine Grenze überschritten hast? Echte Freunde haben keine Angst davor, einem das Beste zu wollen. Und manchmal bedeutet es auch, direkt zu sein. Aber einen wichtigen Teil, den wir bei Henoch lernen können, den haben wir hier übersprungen. Das finde ich den schönsten Teil. Ein Teil, der heutzutage tatsächlich in den Hintergrund gerückt ist. Er war Vater. Ich habe das vorhin fast so beiläufig gesagt, fast schon abwertend. Das Einzige, was wir über diese Männer wissen, ist, dass sie Väter waren. Vielleicht ist genau das das Problem, dass wir oft so darüber denken, was die Rolle des Vaters, was die Rolle der Mutter ist. Aber Vater und Mutter zu sein, bedeutet so viel mehr. Denk dran, Gott selber stellt sich in diese Linie als der erste Vater. Gott selber nennt sich immer wieder unser Vater. Als Jesus seinen Jüngern beigebracht hat zu beten, wie er betet, hat das angefangen mit unser Vater. Und Vater zu sein, Henoch hat es ernst genommen und es hat bei ihm etwas verändert. Denn wenn wir diese Verse vergleichen, da passiert etwas ganz Spannendes. Es wird immer wieder gesagt, sie lebten so und so lange und dann zeugten sie ein Kind und danach lebten sie noch so und so lange. Bei Henoch wird dieser Rhythmus abgeändert. Da heißt es, er lebte 65 Jahre. Hier ist der Rhythmus noch wie bei allen anderen. Aber dann heißt es, er lebte 65 Jahre, zeugte Methuschalach und danach und Henoch wandelte mit Gott. Die Geburt seines Sohnes hat bei ihm etwas verändert. Die Geburt seines Sohnes hat in ihm etwas ausgelöst, dass er gesagt hat, ich will nicht mehr nur wie die anderen leben. Es reicht mir nicht mehr, einfach nur wie die letzten 65 Jahre zu leben. Ich will mit Gott in diese enge Gemeinschaft treten. Ich beobachte das momentan bei meinem jüngeren Bruder, der vor einigen Monaten Vater geworden ist. Und es ist spannend zu sehen, was ein Kind in einem Menschen verändern kann. Im positivsten Sinne, mein Bruder ist wie ein ausgetauschter Mensch. Er ist auf einmal geduldig. Geduld, die er vorher nicht hatte und jetzt scheint es ihn keine Mühe zu kosten. Er tut Dinge für seinen Sohn, die würde er für niemanden anders tun. Er hat kein Problem damit, nachts aufzustehen. Er hat kein Problem damit, sich dreckig zu machen. Kein Problem, die Windeln zu wechseln. Und so stelle ich mir Henoch vor. Als er seinen Sohn in den Armen hielt und diese innere Liebe für seinen Sohn gespürt hat, dieses Gefühl, ich würde für dieses kleine Wesen alles machen, da hat er verstanden, was die Liebe Gottes zu uns bedeutet. Da hat er verstanden, wie sehr Gott ihn liebt. Und hat er gesagt, dann will ich diese Beziehung mit ihm haben. Wenn ich mir so sehr die Beziehung mit meinem Sohn wünsche, wie sehr wünscht sich dann Gott die Beziehung mit mir? Henoch lebte 65 Jahre und dann wandelte er mit Gott. dass er seine Rolle als Vater nicht einfach nur so wahrgenommen hat, dass er gesagt hat, ja, jetzt bin ich halt Vater. Oder dass er sie so wahrgenommen hat, wie sie leider manche von uns erleben. Viel zu viele von uns erleben einen schlechten Vater oder gar keinen. Henoch hat sein Kind nicht im Stich gelassen. Er hat seine Verantwortung ernst genommen. Er hat sich Gott als Vorbild genommen, was es heißt, Vater zu sein. Und so wollte er seinem Sohn begegnen. Manchmal fällt es uns schwer zu verstehen, was es heißt, dass Gott unser Vater ist, wenn wir so ein schlechtes Vorbild hatten in unseren Vätern. Ich bin Gott so dankbar, dass ich ein gutes Vorbild hatte. Ich liebe meinen Vater und durch ihn habe ich gelernt, was es heißt, dass Gott uns so liebt. Aber Vater zu sein hat bei Henoch etwas verändert. Als er seinen Sohn auf dem Arm hatte, hat er etwas über Gott verstanden, das ihm vorher noch nicht so klar war. Vielleicht hat er es rational verstanden, vielleicht hat er es anderen erzählt und darüber gestaunt, aber jetzt hat er es gefühlt. Jetzt ist es angekommen. Er hat gesagt, jetzt möchte ich mit Gott wandeln. Und dieses mit Gott wandeln, dieses mit ihm ein Leben führen, mit jemandem wandeln, das ist so ein altes deutsches Wort. In unserem Durchschnittssprachgebrauch verwenden wir es gar nicht. Die Hoffnung für alle übersetzt es an der Stelle mit, er lebte mit Gott in enger Gemeinschaft. Er war mit Gott unterwegs. Er lebte mit Gott. Das ist es, was es bedeutet. Und das hatte zur Folge, dass er nicht mehr war. Aber was heißt es, er war nicht mehr? Es heißt hier, dass Gott ihn zu sich nahm. Ich habe lange versucht, mir vorzustellen, wie das gewesen sein muss. War auf einmal vielleicht ähnlich wie bei Elia, dass ein feuriger Wagen kam, der ihn abgeholt hat. Vielleicht war es auch einfach eines Tages, Henoch, puff, er war weg. Er war nicht mehr. Vielleicht war es irgendein übernatürliches Ereignis. Die Bibel sagt nicht, wie er hinweggenommen wurde. Etwas, das ich mir gerne vorstelle, weil mir die Vorstellung gefällt, ist, wie es ein junges Mädchen beschrieben hat. Die Kinder einer Sonntagsschule sollten einmal ein Bild davon malen, wie sie sich vorstellen, dass Henoch entrückt wurde, wie er zu Gott genommen wurde. Und am darauffolgenden Sonntag haben alle ihre Bilder mitgebracht, bis auf ein Mädchen. Und sie wurde gefragt, ja, warum hast du kein Bild gemalt? Und sie hat gesagt, ja, ich kann nicht malen, aber ich habe eine Geschichte geschrieben. Die Geschichte ging folgendermaßen. Sie schreibt, wie an vielen Tagen zuvor war Henoch mit Gott spazieren. Und an jeder Blume, an jedem Baum blieb er stehen und er staunte darüber und er fragte Gott, wie hast du das gemacht? Und Gott lächelte und erklärte ihm, wie die Blume funktioniert. Er erklärte ihm, wie der Baum funktioniert. Und sie waren so in das Gespräch vertieft, dass sie ganz die Zeit vergessen haben. Und es wurde kühler, die Sonne ging unter, es wurde dunkler. Und während die Sonne so am Horizont langsam versank, da dreht sich Henoch um und er sagt, oh lieber Gott, ich bin inzwischen weit von zu Hause weg, man vermisst mich bestimmt, ich sollte wieder umdrehen. Und in dem Moment sieht Gott ihn an, er sagt, Henoch, du hast recht, du bist weit von zu Hause weg. Und wir vermissen dich sehr. Komm, komm zu deinem echten Zuhause. Und er nahm ihn mit. Ich kann mir gut vorstellen, dass es so in die Richtung ging. Vielleicht hat er eine goldene Einladung bekommen, vielleicht hat Gott ihn einfach mitgenommen. Aber es war wichtig an dieser Stelle, dass Gott zeigt, dass ein Leben mit ihm sich lohnt, dass dieser Wandel mit ihm sich lohnt. Ihr müsst euch vorstellen, kurz vorher ist jemand sehr, sehr Wichtiges gestorben. Vielleicht ist dir aufgefallen, als wir die Verse gelesen haben, dass jeder Eintrag in diesen Stammbaum damit endet, dass es heißt, und er starb. In diesem Moment wurde bittere Realität, was Gott Adam und Eva im Garten Eden angekündigt hat. Wenn ihr ohne mich leben wollt, dann werdet ihr des Todes sterben müssen. Wenn ihr euch für eure Freiheit durch diese Frucht entscheidet, dann bedeutet das ein Leben ohne mich. Das bedeutet den Tod. Und derjenige, von dem Gott selber gesagt hat, dass er sehr gut war, Adam selber, ist gestorben. Kannst du dir vorstellen, was das für die Menschen damals bedeutet haben muss? Derjenige, der ihnen noch erzählen konnte, wie es war im Garten Eden, der Gott so persönlich erlebt hat, von dem Gott selber gesagt hat, er ist sehr gut, er stirbt. Und jetzt kommt die Frage, hat es nicht gereicht, was Adam gemacht hat? Hat es nicht gereicht, dass er weiter in die Beziehung mit Gott investiert hat? Lohnt es sich überhaupt, nach Gottes Willen zu leben, wenn doch am Ende alle sterben? Und deshalb nahm Gott Henoch mit, um zu zeigen, ein Leben mit mir lohnt sich. Ich werde euch vor allem vor dem endgültigen Tod bewahren. Und Henoch sollte dieser erste Beleg dafür sein, der den Menschen Hoffnung gibt. Aber er ist noch ganz praktisch. Was heißt es denn, er wandelte mit Gott? Er lebt in enger Gemeinschaft mit Gott. Wie sieht das aus, wenn ich Schritte mit Gott gehen will? Wenn ich das erleben will wie Henoch? Wenn ich so sein möchte wie Henoch? Wie? Wie sehen diese Schritte mit Gott aus? Der Prophet Amos sagt in Kapitel 3, und dort Vers 3, können denn zwei gemeinsam gehen, außer dass sie vorher übereingekommen sind? In dem Zusammenhang spricht Amos davon, was die Beziehung mit Gott bedeutet. Dass es ja nicht reicht, dass Gott etwas möchte, dass er uns etwas anbietet, sondern dass eine Reaktion folgen muss. Und da sagt er diese Worte, können zwei zusammen wandeln, können zwei zusammen gehen, ohne dass sie über ein paar Dinge übereingekommen sind. Als ich den Vers gelesen habe, da hat es bei mir angefangen zu arbeiten. Und ich möchte drei Punkte mit dir teilen, drei kurze Punkte, was es heißt, mit Gott zu gehen, mit ihm zu wandeln. Ich möchte das ein bisschen illustrieren mit dem Ort, an dem ich wohne. Momentan wohne ich in Stuttgart, nicht weit vom Rote-Bühl-Platz. Und wenn jetzt mein Bruder mich besuchen würde, er kommt vielleicht mit seinem kleinen Prinzen und er sagt, Roman, lass uns spazieren gehen. Jetzt können wir spazieren gehen. Und er sagt, weißt du, Roman, ich habe viel gehört über den Bahnhof. Schönes altes Gebäude. Und ja, ich weiß, es ist jetzt eine Riesenbaustelle. Das würde ich gerne sehen. Und ich sage, klingt gut, für mich ist aber viel interessanter der Rote Bühlplatz. Oh, die Einkaufsmeile, die da ist, die schönen Geschäfte, die müsstest du mal sehen. Könnten wir zusammen gehen? Könnten wir zusammen spazieren gehen, wenn wir so unterschiedliche Ziele haben? Ja, wir könnten eine Runde machen. Aber wenn wir tatsächlich nur einen Weg gehen könnten, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu banal für dich. Natürlich nicht. Natürlich kann man nicht zusammen gehen, wenn man auf zwei unterschiedliche Ziele hinläuft. Aber das ist der erste wichtige Punkt. Wir wünschen uns manchmal, mit Gott zu leben. Wir wünschen uns, mit ihm zu gehen, mit ihm in dieser engen Gemeinschaft zu leben. Aber unsere Ziele sind grundverschieden. Ich habe meine Ziele, die vielleicht sehr begrenzt sind, sehr auf mich ausgerichtet sind. Und Gott hat ganz andere Ziele. Lass mich nur eines seiner großen Ziele rausgreifen. Sein größtes Ziel ist es, Menschen zu retten. Ist das auch unser Ziel? Wenn ich mit Gott in Gemeinschaft leben möchte, ist auch mein Ziel tatsächlich, das Beste für Menschen zu tun? Und das Beste für meinen Mitmenschen schließt ein, dass er gerettet wird, dass er eine Beziehung mit Gott hat. Ist mein Ziel tatsächlich so wie Gottes Ziel, das Beste für andere zu tun? Am besten illustriert wird das im Leben von Jesus. Jesus wollte einfach nur das Beste für andere. Sein ganzes Leben war darauf ausgerichtet, anderen Gutes zu tun. Deshalb fühlten sie sich auch so wohl in seiner Umgebung, weil sie gemerkt haben, dass er sie wirklich wertschätzt, dass er sie achtet, dass sie in seinen Augen wirklich etwas Besonderes sind. Wie kann ich mit Gott spazieren gehen, mit ihm leben, wenn meine Ziele so unterschiedlich von seinen sind? Das heißt, der erste Punkt, unsere Ziele sollten wir abgleichen. Ich sollte mir anschauen, was zeigt mir die Bibel darüber, welche Ziele Gott hat und warum. Und wenn ich verstehe, warum, dann werden sie automatisch auch zu meinen Zielen. Wenn ich wirklich verstehe, warum Gott diese Ziele hat. Jetzt habe ich mich mit meinem Bruder unterhalten. Wir haben unsere Ziele abgeglichen und haben uns entschieden, okay, wir gehen Richtung Bahnhof. Jetzt gibt es da aber zwei Möglichkeiten von dem Ort, wo wir sind. Wir könnten entweder die Königsstraße nehmen, die einmal quer durchgeht, am Schloss vorbei. Das ist die Einkaufsmeile von Stuttgart. Oder wir könnten die Kronprinzenstraße nehmen, die parallel läuft, auf das gleiche Ziel zu. Ist ein bisschen ruhiger, sind nicht so viele Leute unterwegs. Wir haben dasselbe Ziel. Aber würden mein Bruder und ich gemeinsam unterwegs sein, wenn er auf der Königsstraße geht und ich auf der Kronprinzenstraße? Nein, natürlich nicht. Es reicht nicht nur, das gleiche Ziel zu haben. Wir müssen auch den gleichen Weg wählen. Jesus drückt das an vielen Stellen so aus, dass er sagt, ich bin der Weg. Und damit meint er viel mehr als nur, dass er uns diesen Weg eröffnet hat. Er meint damit viel mehr als nur, durch mich wirst du gerettet. Er meint damit eine echte Beziehung mit ihm. Er meint damit das, was er vorgelebt hat. Jesus sagt zu seinen Jüngern, lernt von mir, denn ich bin von Herzen sanftmütig und demütig. Keiner ist wie Jesus. Jesus ist besonders. Aber das ist die Messlatte. Das ist der Weg, den er gelegt hat. Er hat die Beziehung zu seinem Vater ernst genommen. Er hat investiert. Er hat sich von ihm leiten lassen. Er hat in Harmonie mit Gottes Gebot gelebt. Der Weg, den Jesus gegangen ist, das, was er ist die Verkörperung von Gottes Wesen. Er ist Gott. Er ist die Verkörperung vom Willen Gottes, von seinen Geboten, von seinem Gesetz, von dem, was gut für uns ist. Wie kann ich auf das Ziel hinstreben, das Beste für Menschen zu suchen, aber ich gehe einen anderen Weg? Ich möchte zwar anderen helfen, aber richte vielleicht viel mehr Schaden an, weil ich dadurch versuche, Mittel zu wählen, die nicht gut sind. Und so nach dem Prinzip lebe ja, der Zweck heiligt ja die Mittel. Hauptsache, am Ende wird's gut. Das ist nicht der Weg, den Gott gewählt hat. Wie kann ich mit meinem Bruder spazieren gehen, wenn wir zwar das gleiche Ziel haben, aber so unterschiedliche Wege wählen? Wenn ich mit Gott wandeln möchte, wenn ich mit ihm leben will wie Henoch, dann muss ich das gleiche Ziel anpeilen und den gleichen Weg wählen wie er. Jesus sagt, er ist der Weg. Gut, ich habe mich mit meinem Bruder unterhalten. Wir haben nicht nur das gleiche Ziel, wir haben uns jetzt auch für den Weg entschieden. Wir wollen den ruhigeren Weg nehmen, die Kronprinzenstraße entlang. Ihr müsst dazu wissen, meine Brüder und ich, wir haben sehr unterschiedliche Arten zu gehen. Ich neige dazu, sehr, sehr zügig zu gehen. Meine Brüder schlendern lieber. Sie können schnell gehen, es liegt nicht daran. Aber manchmal genießen sie es lieber zu schlendern. Können mein Bruder und ich gemeinsam spazieren gehen, wenn wir das gleiche Ziel haben und auf dem gleichen Weg sind, aber er schlendert und ich davonlaufe? Wieder banal. Nein, natürlich nicht. Es reicht nicht, Gottes Ziel anzupeilen und seinen Weg zu wählen, aber dann selber das Tempo zu wählen. Wir haben viele Beispiele in der Bibel von Menschen, die nicht in dem Tempo gegangen sind, das für ihre Beziehung mit Gott gut war. Jona zum Beispiel, der ist viel zu langsam gegangen. Er hätte schneller gehen können. Und Gott wollte ihn in sein Tempo bringen. Aber Jona war bequem, hat sich zurückgelehnt und hat gesagt, ach, erstmal in eine andere Richtung fahren ist auch spannend. Er ist nicht in dem Tempo gegangen, das Gott vorgehabt hatte. Wir haben auf dem anderen Extrem Petrus, der viel zu schnell unterwegs war. Jesus musste ihn immer wieder ausbremsen. Petrus war Feuer und Flamme. Er hat verstanden, was Jesu Ziel ist. Er hat verstanden, was der Weg ist. Aber er war schon auf halbem Weg dort, während Jesus zu ihm noch hinterhergerufen hat, hey Petrus, genieß doch mal hier die Blumen am Rand. Hier gibt's auch noch was zu tun. Renn nicht immer gleich voraus. Bei beiden, bei Jona und bei Petrus, hat es zu bitteren Enttäuschungen, zu großem Schmerz geführt, weil sie in einem Tempo gegangen sind, das ihnen nicht gut getan hat. Aber wie erfahre ich, was das richtige Tempo ist? Manchmal sitze ich gerne und beobachte Menschen. Und als ich eine bestimmte Art von Menschen beobachtet habe, habe ich verstanden, wie man das richtige Tempo findet. Kennst du das? Frisch verliebt? Man ist mit jemandem unterwegs, mit seinem Mädchen, mit seinem Freund. Die beiden sind unterwegs. Und die neigen dazu, entweder Händchen zu halten oder am besten noch sich so eng im Arm zu halten, wie nur irgendwie möglich. Die können nicht in unterschiedlichen Tempi laufen. Die müssen automatisch synchronisieren. Und das passiert fast automatisch, dass sie dann im Gleichschritt laufen. Die sind gemeinsam unterwegs. Und es kostet sie nicht mal Kraft, dass sie gemeinsam unterwegs sind. So wie sie da am Gehen sind, ineinander eingehakt. Und wenn der eine mal kurz den Rhythmus verliert, dann überspringt er einen Schritt und ist wieder im gleichen Tempo. Dadurch, dass sie so eng aneinander stehen, dass sie ineinander eingehakt sind, synchronisiert sich ihr Tempo. Wenn ich mit Gott auf das gleiche Ziel, auf dem gleichen Weg hin unterwegs bin, dann sollte ich darauf achten, dass ich in einer so engen Beziehung mit ihm lebe, dass ich mich so in ihn einhake, dass wenn ich stolper, dass er mich auffangen kann. Wenn ich einen Schritt verpasse, dass ich ihn mit ihm gemeinsam überspringen kann und wieder mit ihm im gleichen Tempo unterwegs bin. Wenn es Zeit ist, ruhiger zu werden, dann wird er mich darauf aufmerksam machen. Wenn wir schneller gehen können, weil er weiß, dass ich es kann, dann wird das kein Problem sein, dass wir uns synchronisieren. Die Bibel gibt viele Beispiele davon, wie das aussieht. Sich mit ihm beschäftigen, Zeit mit ihm verbringen, im Gebet, durch die Gemeinschaft mit anderen. Ich kann Zeit mit Gott verbringen, indem ich mich mit anderen über ihn unterhalte, dass ich Fragen austausche, über ihn staune, dass ich Lieder singe, dass ich meine private Zeit draußen mit ihm habe oder im kleinen Kämmerlein in meinem Zimmer, wo ich niederknie und mit ihm im Gebet spreche. Fest eingehakt, wie ein verliebtes junges Pärchen. Da kommt man in sein Tempo. Und so sind wir unterwegs, mein Bruder und ich. Wir haben unser Tempo synchronisiert. Wir sind auf dem gleichen Weg unterwegs zum gemeinsamen Ziel. Und jetzt sind wir gemeinsam am Spazierengehen. Jetzt verbringen wir wirklich Zeit miteinander. Das ist das, was Henoch hier getan hat. Durch seine Erlebnisse, was er um sich herum gesehen hat, wie die Entfernung von Gott aussah, wie die Nähe zu Gott aussah. Er wurde definiert durch seine Nähe zu Gott, nicht durch seine Abgrenzung, nicht durch sein Anderssein. Er fällt hier auf durch die Nähe zu Gott. Und er hat sich entschieden, ich will mit ihm leben. Ich will mit ihm enge Gemeinschaft haben, mit ihm unterwegs sein. Und das hat am Ende dazu geführt, dass Gott ihn zu sich genommen hat. Das Gleiche gilt auch dir, das Gleiche gilt mir. Gott will dich zu sich holen. Er will dich bei sich haben. Dafür gilt es, gemeinsam zu gehen. Gemeinsam auf dem gleichen Weg, zum gleichen Ziel, im gleichen Tempo, fest eingehakt in unseren Gott, dass wir mit ihm Zeit verbringen können. Und damit man auch von uns, von dir und von mir eines Tages sagen kann, und er wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, denn Gott hat ihn zu sich genommen. Lass mich das noch mit einem Gebet abrunden und Gott dafür danken, dass er uns einlädt in dieses gemeinsame Gehen. Großer Herrscher, Gott des Universums, unser erster Vater in dieser Liste. Ich möchte dir Danke dafür sagen, dass du uns einlädst, dass wir gemeinsam mit dir unterwegs sein können. Ich möchte dir Danke dafür sagen für dieses Beispiel von Henoch in diesem Stammbaum, der uns wirklich stolpern lässt, uns Fragen stellen lässt, staunen lässt über die Stammbäume, aber vor allem auch über ihn und was er mit dir erlebt hat. Ich möchte dich bitten für jeden, der über Henoch staunt und sagt, das möchte ich auch. Ich möchte auch so eine Beziehung mit Gott haben. Ich möchte auch so mit ihm unterwegs sein. Ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen, der diesen Wunsch hat, ganz, ganz besonders jetzt segnest. Dass du ihm die Kraft gibst. Das Staunen, die großen Augen für dich. Dass du ihn klar deinen Weg sehen lässt. Und leuchtend am Horizont dein Ziel. Und dass du ihn spüren lässt, dass du gerade neben ihm bist. Dass du sie ganz festhalten möchtest, eingehakt, damit ihr gemeinsam diesen Weg gehen könnt. Hab Dank dafür, dass du so bist und dass du deine Versprechen hältst und dass es sich lohnt, mit dir diese Schritte zu gehen. In deinem Namen. Amen.